Das Tagebuch des Matrosenartilleristen Hermann Müller, geboren am 13.10.1891. Eintritt und Ausbildung. Am 2. Oktober 1912 trat ich bei der Matrosenartillerie in Cuxhaven ein. Schon am ersten Abend verließ ich meine Kreisstadt Siegen, um mich zu meinem Garnisonsort zu begeben, wo ich am 2. morgens ankam. Die Eisenbahnfahrt bis hierhin hatte für mich noch viel Neues und Interessantes. Während der Nacht hatte man natürlich keine weitere Aussicht auf das von dem Zug durcheilende Landschaftsbild. Nur das Lichtergewirr der an uns vorbeieilenden Städte und Dörfer huschte an uns vorüber. Gegen Morgen hielt der Zug in Bremen an. Da es nun unterdessen heller geworden war, konnte man wenigstens durch die Fenster ins Freie schauen. Da waren natürlich die heimatlichen Berge und Wälder verschwunden, und an deren Stelle sah man nur flaches und ebenes Gelände. Nur hier und da brachten niedrige, wellenförmige Erhöhungen und einzelne Baumgruppen, hinter denen freundliche Dörfer und größere Bauerngehöfte hervorleuchteten, etwas Abwechslung in die große Eintönigkeit. Je weiter uns der Zug nach Norden bringt, desto eintöniger wird es. Der Boden, der vorher noch aus fetter und fruchtbarer Erde bestand, wird immer schlechter und sandiger. Auch zeigen sich einzelne Scharen Möwen und sonstige Seevögel ein Zeichen, dass wir uns bald an der See und somit an unserem Endziel Cuxhaven befinden. Ungefähr um 10 Uhr kommen wir hier selbst an. Eine militärische Abteilung, welche schon am Bahnhof auf uns wartete, brachte uns von hier zu der Kaserne. Hier angekommen, wurden wir sofort in Kompanien eingestellt und auf Stuben verlegt. Ich kam zur 2. Kompanie, wo ich auch während der Zeit, die ich hier selbst war, blieb. Auf der Stube bekam nun jeder ein Bett, Spind, Schemel und Essnapf. Dies alles musste natürlich vorher gründlich sauber gemacht und die Betten und Spinde mit Namensschild versehen werden. Den ganzen Tag über hatten wir daran zu tun. Als nun gegen Abend alles fertig und zur Nacht gegessen war, setzte sich jeder hin, seinen Angehörigen und Bekannten die Adresse und glückliche Ankunft zu schreiben. Am nächsten Tag war ärztliche Untersuchung, wo jeder noch einmal genau gemessen und gewogen wurde. Im Übrigen hatten wir den Tag fast nichts zu tun. Da ich nun auch nie das Meer gesehen hatte, ich jetzt die schönste Gelegenheit dazu, mir dasselbe einmal anzusehen. Große und kleine Dampfer fuhren uns aus oder ein und durchschnitten mit ihrem schlanken Bug die schwarzen und wogenden Wassermassen. Am nächsten Tag ging der Dienst los. Und zwar gab es Anfang bloß Freiübungen und Turnen, bis später Artillerie- und Infanteriedienst dazu kamen. Des Sonntagsmorgens wurden wir nun eingekleidet. Jeder bekam eine Jacke, einen Überzieher, zwei blaue Hemden, zwei blaue Hosen, ein paar Stiefel, zwei Päckchen Wollenes und zwei Päckchen Tropenunterzeug, ferner zwei blaue Mützen, zwei Arbeitsblusen und Hosen sowie weißes Hemd, weiße Hose, Mütze und noch kleine Utensilien. Jetzt gab es natürlich Arbeit in Hülle und Fülle. Die Hosen mussten im Bund enger und an den Beinen kürzer gemacht werden. Sämtliche Knöpfe mussten nachgenäht, Hosenbeutel breiter gemacht, Mützenbänder eingezogen und sämtliches Zeug mit Namensläppchen und Stammrolle versehen werden. In der nächsten Woche nun fing auch der Artilleriedienst an, und zwar wurden wir ausgebildet an der 12 cm Kanone und 28 cm Haubitze. Nun gab es abwechselnd Artilleriedienst, Freiübungen, Turnen und Einzelmarsch. Als wir nun im Artilleristischen genug Bescheid wussten, gab es eine Übungsschießen auf der Heide. Dann ging es hauptsächlich am Infanteriedienst Griffe, Einzelmarsch, dann Gruppen und Zugexerzieren und zuletzt noch etwas Felddienst. Unterdessen war es kurz vor Weihnachten geworden und ein jeder wartete schon auf den vorher angefragten Urlaub. Auch bald kam der Tag heran, der uns auf einige Zeit zu Eltern und Geschwistern bringen sollte. Ich verließ nun am 21. Dezember morgens Cuxhaven und kam am 22. Dezember 1912 zu Hause an. Freudig wurde ich von meinen Geschwistern und Kollegen empfangen. Sorgenlos erlebte ich nun die paar Tage des Urlaubs, die gar zu schnell vorüberkamen, und der Tag des Abschieds war bald da. Mit guten Ermahnungen und Ratschlägen von Seiten der Geschwister und ein kurzes Händedrücken, und um eventuell meine 2,5 Jahre in Zinkau abzudienen. Am 3. Januar 1913 kam ich wieder in Cuxhaven an. Abreise nach Zinkau. In Cuxhaven angekommen, wurden sofort Vorbereitungen zur Ausreise nach Zinkau getroffen. Die Kleidersäcke wurden gepackt, ferner besorgte jeder eine Portkiste, wo die am nötigsten gebrauchten Kleider und Sachen verpackt wurden. Am 6. Januar 1913 morgens schon in aller Frühe verließen wir die Kasernen. Unter den Klängen der Musik muss sie denn zum Städtl hinaus, ging's durch die Straßen Cuxhavens zum Bahnhof. Hier hielt schon der Zug, der uns nach Wilhelmshaven bringen sollte. Die Musik spielte uns noch einige muntere Stücke und Märsche, dann um 7 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung und unter lautem Hurra und Tücherschwenken verließen wir Cuxhaven. Nun ging's mit schneller Fahrt über Geestemünde, Bremen und Oldenburg nach Wilhelmshaven, wo wir mittags nach 3 Uhr in Klammern 15 Uhr ankamen. Nachdem alles ausgestiegen war, wurden die dem Gepäckwagen nachgebrachten Kleidersäcke und Kisten abgeholt und zur Seite gestellt. Jetzt wurde angetreten und jeder bekam seine Koje und seine Frachtnummer. Als nun alles so weit geregelt war, brachte jeder sein Gepäck in die ihm angewiesenen Räume. Nun konnte ich mir noch auch den Dampfer näher ansehen. Da ich noch nie ein Schiff, viel weniger solch einen Ozeandampfer gesehen, war ich ganz erstaunt. Nun, dann lagen rechts und links die Kriegsschiffe, große und kleine Kreuzer. Auch diese waren für mich neu und interessante Dinge. Den ganzen Tag über und auch noch den nächsten knarrten die Kräne und Hebel und holten Proviant und sonstige Sachen an Bord. Ganze Eisenbahnwagen voll verschwanden in dem Riesenrumpf des Dampfers, bis gegen Mittag alles fertig war. Am Kai hatte sich eine unzählbare Menschenmenge angesammelt. Um 1 Uhr gingen die Anker hoch. Die schweren Taue, an denen das Schiff an Land befestigt war, wurden gelöst und an Bord gezogen. Nun fing im Inneren des Schiffes die Maschine an zu arbeiten und brachte die Schrauben, die das Wasser tief aufwühlten, in Bewegung. Langsam drehte der Dampfer und fuhr den Ausgang und der Schleuse zu. Während alledem hatten sich die Mannschaften auf allen Decks und in den Masken aufgestellt und erwiderten mit lautem Hurrarufen und Tücherschwenken die Abschiedsgrüße der Menschenmenge. Langsam fuhren wir bis zur Schleuse, wo der Dampfer noch einmal anlegte. Auch hier stand alles voller Menschen. Die Musik des 3. Seebataillons spielte uns noch heitere Stücke und Märsche zu. Bald setzte sich der Dampfer in Bewegung und fuhr mit immer schnellerer werdenden Fahrt in die offene See, wo dann auch bald Wilhelmshaven und die heimatliche Küste unseren Blicken entschwunden war. Nur Himmel und Wasser umgibt uns und die See. Und die jetzt etwas unruhig wurde, brachte das Schiff in leichtes schwanken. In der Ferne tauchte jetzt das Lotsenschiff auf und kam mit einem Ruderboot, das nach den Wellen hin und her geworfen wurde, längsseits. Der Dampfer stoppte und der Lotse, der uns sicher durch das schmale Fahrwasser und Untiefen gebracht hatte, verließ das Schiff. Unterdessen wurde es allmählich dunkel und die große Scharen Möwen, die uns bis hierher gefolgt, blieben zurück. Gegen 9 Uhr, 21 Uhr schrillte die Pfeife des diensthabenden Unteroffiziers. Pfeifen und Lunten aus. Alle Mann unter Deck. Jeder begibt sich nun in seine Koje und bald sind Meer und Schiff in dunkler Nacht gehüllt. In Gedanken lassen wir noch einmal die traute Heimat an uns vorüberziehen und dann fest und sicher in die dunkle Zukunft zu blicken. Das Stampfen der Maschine im Innern des Schiffs und das Schaukeln und Schlingern lassen uns nicht sogleich einschlafen. Doch die Natur verlangt doch bald ihre Rechte und tiefer Schlaf lässt uns bald alles um uns vergessen. Des Morgens springt jeder, sobald das Reise gerufen wurde, aus seiner Koje. Schnell geht es jetzt ans Waschen und Kaffee trinken, um nur bald an Deck zu kommen. Dienst gibt es fast gar keinen, bloßes Antreten und Musterung zur Vollzähligkeit. Das Wetter war an diesem Morgen riesig und neblig und ermöglichte keine weitere Aussicht auf das Meer. Gegen Abend fuhren wir in den Ärmelkanal ein, wo wir auf beiden Seiten die Küste sehen konnten. Und zwar waren es die Städte Dover auf englischer und Calais auf französischer Seite. Es ist dies hier die engste Stelle des Kanals und nach weiterer Fahrt war das Land wieder unseren Blicken entschwunden. Am Morgen des 9. Januars 1913 passierten wir die Höhe von Brest, die westlichste Spitze Frankreichs, und kamen nun in den Golf von Biskaya. Obwohl das Meer vorher schon ziemlich unruhig war, so wurde es jedoch ganz wild und stürmisch. Haushoch türmten sich die Wellen und warfen das Schiff, das in allen Fugen ächzte und stöhnte, von einem Wellenberg zum anderen. Hohe Sturzwellen schlugen über das Deck und durchnässten alle, die sich zu weit auf den vorderen Teil des Schiffes wagten. Mächtig fing es an zu stampfen und schlingern, so dass ein ruhiges Stehen schier unmöglich wurde. Zu diesem Zweck wurden starke Taue kreuz und quer über Deck gespannt, an denen man sich festhalten konnte. Des Nachts in der Koje rollte man von einer Seite zur anderen und nun noch die Hauptsache, die Seekrankheit, die sich schon am zweiten Tag bei einigen eingestellt hatte, brach jetzt mit voller Gewalt über die Leute aus. Zu Dutzenden taumelten sie zur Reling, um den unersättlichen Meeresgott den wertvollen Inhalt des Magens hinzugeben. Ich selbst habe diese Krankheit auch auf der Reise bekommen. So fuhren wir nun 2 Tage durch dieses wilde, wogende Wasser, bis wir am 11. Januar Kap Finisterre erreichten. Allmählich wurde die See ruhiger und stolz und majestätisch glitt der Dampfer dahin, entlang an der spanischen und portugiesischen Küste. Am 12. Januar 1913 passierten wir San Vicente und hatten den westlichsten Teil unserer Reise erreicht. Das Wetter, das bis vor kurzem immer noch kalt wurde, hier an der portugiesischen Küste um etwas wärmer. Das Wasser, das hier vor kurzem immer noch kalt wurde, hier an der portugiesischen Küste um etwas wärmer. Gegen Abend fuhren wir in die Straße von Gibraltar. Hier treten beide Erdteile so nahe aneinander, sodass man von einer Küste zur anderen sehen kann. Auf europäischer Seite liegt die englische Festung Gibraltar. Schon die schwarzen, schroffen Felsen schauten furchteinflößend auf jeden herab. Dahinter liegen nun die starken Küstenforts, welche die ganze Meerenge beherrscht. Auf der anderen Seite liegt die spanische Festung Ceuta. Wir fuhren nun in das schöne blaue Mittelmeer ein. Die Sonne schien schon recht warm, dass man sich ganz wohl an Deck fühlte. An Steuerbordseite war das den ganzen Tag über die steile afrikanische Küste und das Atlasgebirge zu sehen. Am nächsten Tag, 13. Januar 1913, fuhren wir an der italienischen Insel Pantelleria vorbei. Hell von der Sonne erleuchtet blicken die kleinen Häuser zu uns herüber, sonst war nichts Nennenswertes zu sehen, bis wir am 16. Januar 1913 in Malta ankamen. Es war ein prächtiger Anblick. Hell erleuchtet von der aufgehenden Sonne lag die Insel und Stadt Valletta vor uns, auf die wir immer näher zufuhren. Zu beiden Seiten der Hafeneinfahrt befinden sich starke Festungswerke, denn hier befindet sich der Hauptstützpunkt der englischen Mittelmeerflotte. Im Hafen lagen dann auch einige Kriegsschiffe und auch einige Unterseeboote. Noch nie ganz im Hafen angelangt, waren wir schon von einer Menge Boote umgeben, auf denen die Händler ihre Waren anboten. Zu billigen Preisen bekamen wir hier Äpfel, Apfelsinen, Bananen, Zigaretten, Postkarten. Gegen Mittag konnten wir an Land gehen und bekamen zu diesem Zweck einen Teil unserer Löhnung in englischen Geldern ausbezahlt. In kleinen Dampfbooten wurden wir an Land gebracht und konnten uns jetzt die Insel und die Stadt etwas genauer ansehen. Die Insel selbst besteht aus einer weißen, kalkartigen Gesteinsmasse, wovon auch die weißen Häuser gebaut sind. Von der Anlegebrücke aus gehen wir an den großen Warenlagern und Geschäftshäusern vorbei, durch die Straßen, in denen ein reges Leben und Treiben herrscht. Überall werden wir von Händlern, die uns ihre Waren anbieten, angehalten. Zuletzt wurden sie uns fast lästig. Und besonders die Jugend wird aufdringlich und frech. Von den Haustieren scheint die Ziege am meisten vertreten zu sein, denn man sieht sie in jeder Straße umherlaufen. Die Bewohner scheinen ein Gemisch von Franzosen, Italienern zu sein. Sie haben schwarzes Haar und gelbe Hautfarbe. Fast alle, alt und jung, laufen mit nackten Füßen umher. Als wir nun schon von dem vielen Laufen müde und hungrig geworden, begaben wir uns in ein Café, wo wir uns ein wenig stärkten. Dann besuchten wir noch einige Gastwirtschaften, wo wir Bier und auch eine Flasche Malaga-Wein tranken. Da wir nun wieder um 6 Uhr, 18 Uhr an Bord sein mussten, wurde es Zeit, den Rückweg anzutreten. Wir gingen nun um die Stadt durch die herrlichen Parkanlagen, in denen Palmen und sonstige Südpalmen wuchsen. Von hier hatte man auch eine schöne Aussicht zum Hafen und das Meer. Wir schlenderten nun langsam durch die Straßen, bis wir kurz vor 6, 18 Uhr an der Anlegestelle ankamen. Hier warteten schon die Boote, die uns bald an Bord brachten. Am 17. Januar, morgens um 2 Uhr, verließen wir Malta. Beim Aufstehen war nichts mehr vom Land zu sehen. Die See war jetzt dauernd ruhig und sanft glitt der Dampfer durch das Wasser dahin, bis wir am 21. Januar 1913 in Port Said einliefen. Hier ist der erste Abschnitt zu Ende und wir werden in der nächsten Ausgabe der News vom Tinktau-Archiv die Fortsetzung hören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie bekommen einen kleinen Eindruck von den Erfahrungen und Erlebnissen, die ein Seemann, der vorher als Bergmann gedient hatte, erlebt.